Saraswati, die Akademikerin unter den Hindu-Goddesses. Warum? Das Wort Akademikerin ist so ein bisschen jetzt auf die moderne Zeit übersetzt. Ja? Sie gilt als die Gelehrte, eine Göttin voller Weisheit, voller Wissen. Aber ist auch eine ganz, ganz talentierte und vor allem liebevolle, sehr ausdrucksstarke Künstlerin, die sich durch die Musik ausdrückt, aber auch durch die Sprache. Sie ist bekannt dafür, dass sie sich wahnsinnig gut ausdrücken kann. Das fasziniert uns unglaublich, inspiriert uns. Und genau deshalb wollen wir heute darüber sprechen und was es mit Saraswati Spice auf sich hat. Warum diese Gewürze, warum die dabei so wichtig sind. Warum sind die Gewürze so wichtig, liebe Julia? Die Gewürze in Saraswatis Akademiker-Dasein.
Die Gewürze sind so wichtig, dass Yoga, und das ist zumindest mein Anspruch und auch meine Inspiration, war schon immer meine Inspiration, Yoga keine Turnstunde ist, sondern etwas, was jede einzelne Person, die daran teilnimmt, in eine tiefere Schicht von sich selbst führt. Und das Wunderschöne an diesen Gewürzen, und das ist auch das, was ich als so besonders tatsächlich in der Küche empfinde, ist, zeig mir deine Gewürzschublade und ich sag dir, wer du bist, dass diese Gewürze unsere ganz persönliche Note ausmachen. Es ist bei uns zu Hause tatsächlich so, dass die Kinder ganz genau wissen, wenn sie ein Gericht probieren, ob das Pascal gekocht hat oder ich, weil Pascal der hat seinen ganz bestimmten Ablauf und Gewürze, die er mit reinbringt, genauso wie ich das habe. Und so empfinde ich Saraswati auch als, es ist diejenige, an die wir uns wenden im Yoga, wenn wir zu bessere Ausdrucksform unserer ureigenen Natur kommen wollen. Wirklich Ausdrucksform mit was auch immer es ist, ne? Poesie oder Musik oder anderen Formen. Und diese ganz ureigene Ausdrucksform, die unserem Wirken diese ganz persönliche Note gibt und auch, und das ist das Schöne auch daran, uns ein gewisses Profil gibt, über das eine andere Person andocken kann an den kreativen Fluss, der in der Essenz für alle gleich ist, aber in der Ausdrucksform unterschiedlich. So ist Metallica eine ganz bestimmte Ausdrucksform kreativen Fluss, wie eine Symphonie eine ganz bestimmte Ausdrucksform dieses gleichen kreativen Flusses ist, der aber in der Manifestation eben sehr persönlich und eine bestimmte Gewürznote bekommt, wie Koriander zum Beispiel, der Lea total gut schmeckt und die Finja man damit jagen kann.
Ja, spannend. Ich finde es spannend, wie du auch über den kreativen Fluss jetzt hier so sprichst. Und da würde ich gerne nochmal anknüpfen, denn eine der Übersetzungen von Saraswati heißt tatsächlich kreativer Fluss, also die Fließende letztendlich. Das Wort Saraswati, diejenige, die die Essenz, Sarah, das ist die Essenz, ihres eigenen Selbstes war und die ihre eigene Essenz gibt. Ja? Und das hast du so schön auch mit den Gewürzen beschrieben, das passt so gut, weil ja, diesen fließenden Strom göttlicher Gnade letztendlich repräsentiert. Und mir ist da in Indien echt, ist es wie so Schuppen von den Augen gefallen, weil ich bis dahin immer dachte, wenn ich über meine Geige mich ausdrücke oder auch beim Yoga fließen manchmal Worte durch mich durch, von denen ich nicht weiß, woher die kommen. Die habe ich nicht geplant, sondern die fließen einfach so durch mich durch. Und eine meiner wichtigsten spirituellen Lehrerinnen in Indien, die witzigerweise auch Saraswati, also war ihr spiritueller Name, Sabiji Saraswati. Und sie hat damals mal in einem persönlichen Gespräch mir erzählt oder mich da so mir so die Augen geöffnet, ich weiß gar nicht genau, sie hat da, glaube ich, über jemand anderen gerade gesprochen, aber ich habe mich da drin dann wieder so gesehen oder konnte damit so gut resonieren, sie so gesagt hat, letztendlich sind wir nur wie so ein Gefäß und lassen göttliche Essenz, göttliche Energie durch uns durchfließen, was es letztendlich auch ist. Gott ist, das ist ein großes Konzept, ja, und viele stören sich vielleicht daran oder können, wissen nicht genau, wie sie es greifen sollen oder beschreiben es anders, aber ich beschreibe es jetzt so und jeder kann dem auch einen anderen Namen geben, wenn das sich stimmiger anfühlt. Aber es passiert schnell im Yoga, dass dann Leute kommen und sagen, oh, danke, und es war so toll, und sich aber auch immer wieder zu sagen, es bin jetzt nicht ich letztendlich. Ja, ich mache das hier möglich, ja, ich bewege meinen Hintern hierher, ja, und trommel die Leute zusammen, ja, organisiere das alles und lass es irgendwie manifest werden, dieses Event oder was es denn letztendlich auch ist, diese Yoga-Klasse, dieses Training, dieses Retreat, whatever it is. And then in the end, I'm just a vessel. Das ist so, wie meine Lehrerin mir das gesagt hat. Und da ging mir so richtig was in mir auf. Da habe ich zum ersten Mal so viel verstanden. Und ich glaube, dass ich es trotzdem noch nicht vollständig verstanden habe. Aber ich bin dabei, es zu verstehen. Und das ist, glaube ich, richtig wichtig, weil es schnell geht, sonst diese Identifikation und an der Identifikation so festzuhalten. Und die Identifikation hat so viel, bringt auch letztendlich immer so wieder so viel Leid mit sich. Und wirklich zu sagen, das ist das, was mich auch davor schützt, dass der Ego überhand nimmt und ich denke, oh, ich bin so toll und ich, genau, sondern einfach zu sagen, ich lasse das jetzt durch mich durchfließen und letztendlich bin das nicht ich, sondern ich bin quasi nur das Gefäß, was das zur Verfügung stellt, letztendlich die Medizin. Man kann auch sagen, die göttliche Essenz fließt dadurch einen durch, aber es ist auch letztendlich eine Medizin, die durch einen hindurchfließt. Und was es dann letztendlich ist, die Kunst, die Musik, die Sprache, genau, wahrscheinlich wissen viele, die künstlerisch tätig sind, haben das vielleicht auch schon mal gespürt, ja.
Das, was du gerade erzählst, erinnert mich an unser Heal-Feel-Lead-Festival, das Ende der 200-Stunden-Ausbildung, in der wir alle zusammengekommen sind und die wunderbaren neuen YogalehrerInnen den Tag gestaltet haben. Am Ende dieses Tages kam eine Teilnehmerin des Festivals auf mich zu und sagte, wow, das war mit das Großartigste, was ich in den letzten paar Jahren erleben durfte. Und es hat mich so stark in meine eigene Kreativität und in mein eigenes Empowerment gebracht, dass ich glaube, ich bin jetzt bereit dazu, so einen Raum zu öffnen für andere. Und dieses Feedback war mit das schönste Feedback, das mir hätte zu Ohren kommen können, denn es ging nicht um die Bewunderung einer bestimmten Person oder mehreren Personen, die dort auf der Bühne standen oder im Rampenlicht, sondern es war genau das, wofür meines Erachtens Saraswati auch steht. Es geht nicht darum, Saraswati zu bewundern, sondern es geht darum, dass Saraswati mit ihrer Essenz, ja, und ihrer Vina, der Laute, die sie spielt und den Dingen, die sie symbolisiert, uns darin inspiriert, den eigenen kreativen Fluss anzuregen und in die Selbstwirksamkeit zu kommen. Und diesen Resonanzkörper, den du so schön beschrieben hast, also dass wir, wenn wir Facilitators sind, wenn wir diejenigen sind, die den Container öffnen, nur der Resonanzkörper sind, durch den es durchfließt. Der eigentliche Grund, warum wir das tun, nur ist, andere Resonanzkörper auch zum Schwingen zu bringen, sodass es ein endloser Kreislauf von schwingenden Resonanzkörpern ist, die in ihrer Selbstwirksamkeit spürbar werden und das tun, wofür sie da sind. Ohne sich mit irgendjemand zu vergleichen, sondern einfach nur, weil es schön ist und Spaß an der Freude zu haben, die eigene Natur und die eigene Kreativität zu leben. Genau, also das ist für mich tatsächlich die Grundessenz, wie ich Saraswati verstehen möchte.
Ja, und es ist auch jetzt im Frühling, da kann man sich so inspirieren lassen, auch von der Natur, ne? Dass die Bäume, da gibt es auch so ein Zitat von Rumi, ein Baum oder eine Blüte würde niemals sagen, ist die andere Blüte neben mir jetzt schöner, sondern die blüht einfach für sich und sie blüht auch nicht, um die schönste Blüte zu sein und die blüht einfach um des Blühens willen und um sich auszudrücken oder um nicht sich letztendlich auszudrücken, aber um die höhere Essenz auszudrücken oder was durch sich hindurchfließen zu lassen, was letztendlich viel größer ist als die Blüte an sich, sondern das ist die größte und schönste Ausdrucksform des Lebens letztendlich.
Und es ist so interessant, weil wir begonnen haben, auch mit, sie ist ja die Göttin der Weisheit und auch im Intro, in der Story, als wir dieses Event hier heute Abend, unser Gespräch über Saraswati angekündigt haben, dass sie so die Akademikerin ist unter den Göttern und Göttinnen. Sie steht definitiv für das ewige Lernen. Ich habe da nochmal so drüber reflektiert und auch über mein eigenes Bild über AkademikerInnen, die den Stellenwert, den sie einnehmen in unserer Gesellschaft und im Vergleich zu Saraswati und was Saraswati möchte. Und dabei ist mir aufgefallen, dass so wie ich AkademikerInnen kennengelernt habe in meiner Zeit an der Uni und die Qualitäten, die da mitschwangen, waren nicht immer unbedingt die höchste göttliche Qualität der Kreativität und der ewigen Studierenden, die Saraswati darstellt, mit ihrem, sie wird ja immer dargestellt mit dem Symbol der Veden, also diesem Buch, das sie in ihrer Hand hat, ewig in den Veden zu lesen, zu manifestieren, aber auch davon zu lernen und damit in Verbindung zu gehen, wo wir, glaube ich, gemeinsam angehalten sind in dem Akademikerwesen, generell in der Bildung, mehr und mehr zu einem Zustand der ewigen Neugier zu kommen, anstatt dem ewigen Urteilsvermögen, das wir so stark unseren Heranwachsenden an die Hand geben. Wir werden aktuell, wie das Schulwesen funktioniert und wie auch die Universität funktioniert, werden wir sehr stark dazu herangezogen, zu einem Urteil zu kommen. Je mehr wir in die Wissenschaft gehen, also als ich Biologie studiert habe, gab es viele Vorlesungen tatsächlich dazu, die meines Erachtens total stark ins Yoga gehen und auch ganz viel mit Nonviolent Communication zu tun haben, wirklich in den Zustand des Beobachtens zu kommen. Und es wurde in den Vorlesungen so viel darüber gesprochen, wie schwierig es ist, in den Zustand des Beobachtens zu kommen, weil wir es nicht gewohnt sind, weil wir eben so stark auch von unserer Psyche her daran angelegt sind, zu einem Urteil zu kommen, um ein gewisses Gefühl der Sicherheit zu erzeugen. Und jetzt, um den Bogen zu schlagen, ich glaube, was Yoga kann und was Saraswati kann und was wir in dem Saraswati-Modul auch wollen, ist, können wir es schaffen, in unserer Selbstwahrnehmung und in der Wahrnehmung der Welt in einen Zustand zu kommen, der ewigen Neugier, des ewigen Werdens, der ewigen Kreation, um nicht festzulegen und uns und die Welt damit zu deckeln in ihrem ewigen Werden und diese Glaubenssätze von ich bin jetzt schon so und so alt geworden und habe noch kein Instrument gelernt, ich werde jetzt auch kein Instrument mehr lernen oder Poesie oder Gedichte waren noch nie mein Ding, damit werde ich jetzt nicht anfangen, sondern offen zu bleiben für who knows what's gonna happen.
Ja, ich höre das ganz, ganz oft, gerade wenn ich mit der Geige irgendwie unterwegs bin, dass Leute dann sagen, wann hast du denn angefangen? Und ich würde gerne Geige lernen, aber ich bin dafür viel zu alt. Und ich bin ja nicht kreativ. Das höre ich auch ganz oft. Schön, dass du so kreativ bist. Ich bin ja gar nicht kreativ. Julia, Frage an dich. Glaubst du, jeder Mensch ist kreativ? Ja oder nein?
Ich bin fest davon überzeugt, dass jeder Mensch kreativ ist. Die Frage ist immer, wann die Kreativität abgeschnitten wurde, weil Kreativität, Creativity is mess. And making a mess, wirst du wahrscheinlich bestätigen können, wahrscheinlich auch deine Familie. Ich gehe nicht davon aus, dass Jules aus dem Geburtskanal geschlüpft ist und eine Sinfonie gespielt hat auf ihrer Violine. To allow yourself to be messy, to make mistakes, to be und so ein bisschen edgy zu sein und anders zu sein und aus der Reihe zu fallen. Das ist die Frage in der Kreativität, ob wir uns das erlauben können. Und wir wissen aus ganz vielen Studien, dass Kreativität Genie und absoluter Freak unglaublich nah beieinander liegen. Und ich glaube, je weiter wir uns in unsere Kreativität und in unser Geniewesen hineinlehnen, desto komfortabler müssen wir damit sein, anders zu sein und uns ganz weit aus dem, was wir selbst als Norm definiert haben oder als das, was die Gesellschaft als Norm definiert hat, herauszulehnen, zu polarisieren, ja, anzuecken.
Ja. Auf jeden Fall. Ich bin ja ein großer Fan der Chakrenlehre und je nachdem, wie offen die Chakren sind und wie oft wir uns in welchen Chakren bewegen, desto mehr fließt halt zum Beispiel auch die Kreativität, was jetzt unser zweites Chakra ist, ne? Das war das Thana-Chakra. Interessanterweise auch das Chakra, was für unsere Sexualität steht. Und Sexualität und Kreativität sind auch ganz, ganz eng miteinander verknüpft. Es gibt auch, soll es geben, asexuelle Menschen, aber ich glaube, so wie Sexualität in jedem Menschen irgendwo veranlagt ist, ist auch Kreativität, die in jedem Menschen irgendwo veranlagt. Und ja, es geht auch, glaube ich, einfach um eine Erlaubnis. Auch um eine Erlaubnis, sich das einzugestehen. Da, ja, ich glaube, jeder Mensch ist kreativ. Und ich glaube, es wird schon viel früher abgeschnitten, als wir oft denken. Ich glaube, es wird ganz oft schon im Kindergarten abgeschnitten. Ich sehe das immer, wenn ich irgendwie an Kindergärten vorbeilaufe und dann sehe ich irgendwie so am Fenster, dass alle Osterhasen irgendwie gleich aussehen. Dann denke ich, wie kann das sein? Wenn da 30 Kinder sitzen und Osterhasen basteln, warum sehen die alle gleich aus? Wenn die das halt irgendwie nach irgendeiner Vorlage machen, anstatt die Kinder einfach selber, vielleicht sehen die Osterhasen ganz anders aus. Vielleicht gibt es auch ein Kind, was gar keinen Osterhasen basteln will, sondern will halt einen Baum machen oder sonst irgendwas. Oder ein Fantasietier. Ja? Ich glaube, da fängt es schon an. Ja? Dass wir immer denken, es müsste so sein. Oder es müsste so sein. Attachments, ja? An irgendwelchen Konzepten uns festhalten, an irgendwelchen Ideen uns festhalten. Anstatt es einfach fließen zu lassen. Wie Saraswati auch schon sagt, Saraswati heißt die Fließende. Es einfach fließen zu lassen, es einfach sein zu lassen und es entstehen zu lassen, aus sich selbst heraus und nicht aufoktroyiert irgendwas. Das ist das eine, was mir so zur Kreativität einfällt. Und das andere ist, was du gerade gesagt hast mit dem Mess. Und ja, es ist noch kein Genie vom Himmel gefallen. It takes practice, wie beim Yoga auch. Bei mir ist es auch mit der Geige. Ich habe mit 6 Jahren angefangen, Geige zu spielen. Ich wollte schon früher anfangen. Meine Eltern haben dann gesagt, sie haben irgendwie keine so kleine Geige und ich darf erst mit 6 anfangen. Okay, habe ich auf den Tag hingefiebert. Und ich fand von Anfang an, was ich gespielt habe, fand ich genial. Und es war natürlich nicht genial. Es hat sich grauenhaft angehört. Es ist total interessant, weil die beiden Sachen, beim Französisch ist es bei mir auch so. Ich habe immer gedacht, dass ich genial Französisch spreche, selbst im ersten Jahr schon. Ich weiß nicht warum. Ich wurde auch von meinen Eltern nicht so, du bist so total toll. Im Gegenteil, die haben mir immer eher gesagt, dass alles, was ich mache, nur so ein bisschen mittelmäßig ist. Aber ich, vielleicht war das die Revoluzerin in mir, die dann gesagt hat, eigentlich ist es doch total toll. Also Französisch habe ich zum Beispiel auch so gelernt, dass ich immer dachte, ich kann's. Und dann bin ich nach Frankreich gegangen und habe einfach geredet und die anderen konnten halt kein Deutsch. Und beim Franzosen Englisch sprechen, das ist oft auch nicht so gut verständlich. Und deshalb musste das dann einfach irgendwie so sein. Und dadurch habe ich dann halt aber auch gelernt. Und mit der Geige gibt es eine ganz witzige Geschichte, weil ich eben dachte, dass es so toll klingt, habe ich in meinem ersten Jahr, nach den ersten Monaten Geigenunterricht, habe ich gedacht, das kann ich meinen Freundinnen jetzt nicht vorenthalten. Und habe so meine besten Freundinnen so um mir nach Hause eingeladen. Meine Geigenlehrerin, die kam immer zu uns nach Hause, ins Wohnzimmer. Und da hatte ich immer meine Geigenstunden einmal die Woche. Und dann habe ich meine Freundinnen eingeladen und die saßen dann so aufgereiht im Wohnzimmer, auch bei uns auf dem Sofa. Und ich habe mein Stück gespielt und dann habe ich erwartet, dass ich einen riesen Applaus bekomme, ja? Und habe mich umgedreht und meine Freundinnen sitzen alle so auf dem Sofa. Es hat natürlich gequietscht ohne Ende. Ich weiß auch nicht, ich bin meinen Eltern zutiefst dankbar. Deine Tochter lernt ja auch Geige, aber Geigenklänge am Anfang, wenn man noch nicht weiß, wie der Ton gut klingt, das ist ein reines Quietschen. Das ist einfach nur grauenhaft. Und diese Frustrationstoleranz zu haben, ich bin ja ausgebildete Fremdsprachenlehrerin, diese Frustrationstoleranz ist beim Fremdsprachenlernen total wichtig. Und aber auch, und Fremdsprachen sind auch letztendlich eine Kunst, auch bei jeder anderen Kunst eine Frustrationstoleranz zu entwickeln, that's the key for the magic.
That's the key for the magic. Repetition is another word for magic. Frustrationstoleranz is another word for magic. Ich stimme dir da total zu. Und das Interessante ist, weil du vom zweiten Energiezentrum, vom Svatisthana Chakra gesprochen hast und von der Kreativität. Und es ist ja auch tatsächlich, ne, diese Schöpfung, also wo sind wir Gott näher als in der Kreativität und in der Zeugung neues Lebens?
Kreativität, Kreation, ja, das sind ja quasi schon, die Wörter sind schon eins letztendlich. Ja.
Und beide Prozesse, die Kreation neues Lebens, genau wie die Kreation neuer Manifestationen, sind verbunden mit the mess. Und wir brauchen eine große Frustrationstoleranz. Alle, die zuhören, die Kinder haben, wissen das. Alle, die große Projekte begonnen haben und die wirklich begleitet haben bis zum Ende, wissen das. Und da kommt eine andere Symbolik, die bei Saraswati dabei ist, zum Tragen. Sie sitzt auf einem Lotus. Und viele, die schon länger Yoga machen, kennen diese Symbolik und haben das schon öfter gehört. Und ich glaube, wir können das aber gar nicht oft genug hören. Vor allem, wenn wir uns mutig in einen Kreationsprozess geben, sei es ein eigenes Business aufzubauen, sei es ein Haus zu bauen, sei es ein wirklich langwieriges, intensives Studium zu beginnen, was auch immer es für eine große Kreation, für eine große Transformation ist. Wir werden damit konfrontiert mit der Lehre des Lotus. Und der Lotus ist eine Pflanze, die aus der Tiefe des Sees, aus der Tiefe des Schlamms, aus der Dunkelheit, aus dem Morast, aus dem Schlamm heraus wächst. Und erstmal auch, und das ist das Tolle auch an dieser Symbolik, wirklich in dieser Dunkelheit sich auf seine tiefsten inneren auf sein inneres Leitsystem verlassen muss, weil es da erstmal nichts gibt. Es gibt das Oben und Unten im Wasser, die Tiefe, die Dunkelheit. Die Sinne funktionieren nicht. Das heißt, wir müssen uns darauf verlassen, dass es in die richtige Richtung geht. Und jeder, der ein großes Projekt begonnen hat, kennt auch die Orientierungslosigkeit und die Überwältigung, die mit einhergeht. Und sich da dann wirklich auf die innere Ausrichtung, auf das innere Norden zu verlassen, um dann irgendwann wirklich zum Licht zu kommen und aus dem Wasser heraus zu wachsen, dann wirklich auch zur Sonne hin und dann wirklich auf dem Wasser zu liegen und zu erblühen. Und diese wunderschönen, wenn man sich das dann auch anschaut, wirklich die Blütenblätter des Lotus sind so ganz feine, ganz zarte Blütenblätter mit Weiß und manchmal Pink mit dabei, die sich dann öffnen und der Sonne zuwenden. Und so steht Saraswati, aber auch wir in unserem Werden genau parallel zu diesem Prozess aus der Dunkelheit, aus unseren niederen Bedürfnissen, unseren und vielleicht auch unseren manchmal fehlgeleiteten Neigungen hin zu dem, was wir auch sind. Tantra, ich meine, deswegen mag ich die Tantra-Philosophie so, die verdammt die Dunkelheit und die Wurzeln und den Schlamm gar nicht, sondern sagt, dass sie unbedingt Teil von uns sind. Und wenn wir die Pflanzensymbolik anschauen, dann was wäre eine Pflanze ohne Wurzel, ohne Stängel? No way, does not work. Und so gibt es eine wunderschöne Stunde, die ich auch immer wieder besuche. No mud, no lotus. Das ist wirklich dieses, uns daran zu erinnern, ohne das eine nicht das andere. Und Saraswati erinnert uns eben auch daran. Sie ist meistens auch, wird auch manchmal dargestellt, auf sowas ganz Festem sitzend. So dieses Geerdete, Verwurzelte und dann in ihren vier Händen eben diese Verbundenheit zur Weisheit, zum Studium, zur Kreativität, zur Musik, zur Poesie, zur Schönheit.
Ja, es erinnert auch an die Geduld, ne? Diese Lotus natürlich sowieso, jede Pflanze lebt uns das quasi vor. Die Geduld wirklich einzuladen. Und das Gras wächst nicht schneller, wenn man daran zieht. Und genau das sind alles so Dinge, die so menschlich sind, dass wir manchmal ungeduldig sind, dass wir manchmal verkopft sind, dass wir vielleicht manchmal im Ego gefangen sind, aber auch in den Cheetahs, ja, auch in konditioniertem Bewusstsein und ja, letztendlich alles Manas, den Geist, das Intellekt, Buddhi, Ego, Ahamkara, aber auch Chitta, das konditionierte Bewusstsein, das sind diese vier Aspekte, die auch ihre vier Arme repräsentieren. Und wo man quasi sagt, sie hat all diese intellektuellen Fähigkeiten, sie beherrscht das alles. Sie reitet auf dem Schwan, auf Hamsa, so, der letztendlich ein Schwan ist, ein total anmutiges, elegantes Tier, aber kann auch gefährlich sein, in einem Gefieder perlt alles so ab. Und das ist auch das, was Saraswati in ihrer Essenz ausdrückt. So diese niederen Dinge, die uns manchmal so davon abhalten, in unserer Essenz zu sein, einfach auch mal an sich abperlen zu lassen. Gar nicht so an den Wesenskern ranzulassen, so dieses Pure, die Essenz. Und genauso war das bei mir damals auch, was ich gerade erzählt habe in dieser Geschichte. Als Kind sind wir ja oft so pur in unserer Essenz. Fand ich das schlimm? War ich dann böse auf meine Freundinnen, als sie sich die Augen und die Ohren zugehalten haben in meiner Geigenstunde? Überhaupt nicht. Ich habe gelacht. Ich habe gelacht, ich fand es witzig, ich finde es bis heute wahnsinnig witzig. Und habe gelacht über mich und dachte dann, komisch, dass sie das gar nicht so schön finden wie ich. Ja, und das ist was wir sowieso von Kindern können wir so viel lernen. Ne? Die sind so pur in ihrer Essenz. Und Saraswati hat es eben geschafft oder symbolisiert durch ihr Sein, dass wir durch unsere Praxis auch wieder mehr in diesen ursprünglichen Zustand kommen können. Durch die Yoga-Praxis, aber auch durch die Praxis von Kreativität. Und dazu laden wir dich in dem Modul ein, deine Yoga-Stunden kreativer gestalten zu lassen. Und nicht nur deine Yoga-Stunden, sondern es führt nach und nach immer mehr dahin, zu schauen, was möchte sich durch dich ausdrücken. Du und ich, wir sind da sehr weit aufgestellt mit unseren Zielgruppen und mit dem Angebot, was wir geschaffen haben. Ja? Nach und nach, und wir lieben es letztendlich auch, YogalehrerInnen auszubilden und so weiter und so fort und haben damit auch schon wieder so eine Nische gefunden. Aber letztendlich zu sagen, ich möchte für alle alles sein, ist es eigentlich nicht möglich. Und das, worüber du jetzt auch schon gesprochen hast, dieses edgy zu sein und auch zu, und Kunst ist einfach edgy, ja. Kunst ist edgy und nicht jeder mag alles und das ist toll. Weil genau dadurch, was möchte sich durch dich ausdrücken? Möchtest du eine 0815 Vinyasa-Stunde unterrichten, die für alle sein muss? Immer 90 Minuten in möglichst vielen Yoga-Studios? Oder hast du einen Workshop vielleicht sogar nur? Und dieser Workshop, der wird in unterschiedlichen Formaten angeboten für die Zielgruppe. Und den gibt es vielleicht als Online-Version, den gibt es als Retreat, den gibt es als dies, den gibt es als das. Nur jetzt mal so eine Idee. Ne? Aber was ist es, was du da reinfließen lässt? Aus deinem Svadhisthana-Chakra heraus, aus deinem zweiten Energiezentrum. Die sexuelle Energie, und darum geht es auch ganz viel im Tantra, die sexuelle Energie zu transformieren. Kundalini auch, ne? Kundalini-Praxis, die nach oben durch alle Chakren hindurch fließen zu lassen und die zu transformieren in was Höheres, in was Größeres, wie ein Offering für die Welt zu schaffen. Ja.
Diese ganz ureigenen Gewürze zu finden, das ist so die Lotusblüte oder generell die Blüte, wenn die sich öffnet, ist sie diese zarten Blütenblätter. Wir kennen das alle. Das geht so schnell, dass man die zerstören kann, kaputt machen kann. Dieser Prozess, und Jules, wir haben uns vor kurzem darüber unterhalten, im Entrepreneurship, wenn wir wirklich nach vorne gehen und die ureigenste Kreation nach draußen bringen, es entsteht etwas unglaublich Verletzliches, das die Fähigkeit hat, die größte Persönlichkeitsentwicklung zu sein, die es gibt. Und das hat etwas mit diesem Kreationsprozess, für den Saraswati steht, zu tun. Und das hat etwas damit zu tun, dass unsere ureigenste Kreation auch immer verletzlich ist, weil sie authentisch ist, weil sie kein Copycat ist von irgendeinem Format, irgendeinem Blueprint, den wir irgendwo gesehen haben, sondern wenn es wirklich so etwas genuine, etwas ist, was wirklich aus unserer eigenen Tiefe herausfließt, ist es sowas ganz Verletzliches. Und dafür, für diesen Geburtsprozess, einen sicheren Rahmen, sicher im Sinne von, ich bekomme informiertes, ehrliches, liebevolles und doch aber auch scharfsinniges Feedback, das meine ureigensten sanften Blütenblätter bestärkt und in die richtige Richtung lenkt, ist wohl das großartigste Geschenk, das wir uns selbst machen können, wenn wir in den wirklich ehrlichen Ausdruck unserer selbst gehen wollen. Und ja, unsere eigene persönliche Expression auch in unserem Unterrichten und in unserem Offering wirklich finden wollen.
Ja, es gibt nichts Schöneres, nichts Authentischeres und ich glaube auch nichts Erfüllenderes, weil, und das ist ein sehr tief spiritueller Gedanke, aber ich bin sehr, sehr davon überzeugt, weil ich das einfach so spüre, nicht weil mir das irgendjemand gesagt hat oder weil ich das irgendwo gelesen habe. Ich bin ganz tief davon überzeugt, dass jeder in sich einen Spirit, eine Seele hat, die aus einem Grund hier ist, die sich hier ausdrücken möchte, die hier erschaffen möchte, die erblühen möchte. Und der Grund, warum wir leiden, ist ganz oft einfach, weil die Seele gerade nicht an dem Ort oder mit den Menschen ist oder aus irgendeinem Grund sich gerade nicht so ausdrücken kann, wie sie sich gerne ausdrücken möchte. Und das zu befreien, ist wahrscheinlich mit eines der heilsamsten Dinge, die man für sich und dann aber auch für die Welt tun kann, weil so viele Menschen damit in Resonanz gehen und so berührt davon sind. Kunst hat diese Kraft, diese so tiefe Urkraft, Menschen zu berühren. Und ich weiß noch, ich war immer so zurückgehalten. Das war ganz anders als Kind, als ich meine Freunde einfach so eingeladen habe zum Geigenunterricht. Als es dann darum ging, einer meiner Lehrer, Osvali Carlos Romero, du kennst ihn auch, der hat mich damals so ein bisschen gepusht, meine Geige mitzunehmen. In einer seiner Yin-Stunden habe ich damals in Kroatien in einem Retreat zum ersten Mal Geige gespielt. Und es war Outdoor. Und es war schrecklich. Es war einfach nur schrecklich. Weil der Geigenklang Outdoor total verhallt. Und ich damals auch noch gar nicht richtig wusste, wie. Und dann hat er aber was Tolles gemacht. Das ist auch einfach ein sehr, sehr feinfühliger Mensch. Und es war ganz toll, weil er hat dann gespürt, dass ich mich nicht wohlfühle. Und hat seine Gitarre genommen und mit der Gitarre dann dazu gespielt. Und dann ging's. Dann war es total, dann konnte ich mich da so einweben mit der Geige. Und dann war es total schön. Und da ist dann so in einer Stunde so total viel passiert an Transformation. Und er hat mich dann ermutigt, das einfach immer wieder und immer weiter zu machen. Ja, es war dann schön, aber es war trotzdem noch total ausbaufähig auf jeden Fall. Und ich bin ihm bis heute total dankbar für das Vertrauen, was er mir da entgegengebracht hat. Ja, so ein bisschen so ein lateinamerikanischer Spirit. Einfach so, komm, wir machen das jetzt, ohne zu üben. Einfach Sprung ins kalte Wasser. Aber genau das braucht es für die Kreativität so oft. Und dann war eine meiner schönsten Erfahrungen noch im gleichen Jahr, war ich eingeladen, auf Gran Canaria in einem Retreat zu unterrichten. Und es war ein Retreat, wo ganz viel Acro-Yoga unterrichtet wurde und Klettern und Outdoor. Ja. Und dann waren ganz viele Männer da. Ich glaube, es waren sogar fast mehr Männer als Frauen da. Und ich weiß noch, als ich da zum ersten Mal im Shavasana Geige gespielt habe, da konnte ich dann wieder auch Solo spielen, ja, ohne dass es komisch war. So weit war ich dann in dem Moment. Auch wenn ich bis heute lieber mit jemand anderem zusammenspiele und die Geigenklänge da so reinwebe. Aber gut, das ist so eine persönliche Sache, die ich so einfach so spüre. Und da bin ich rumgelaufen mit der Geige und habe gespielt und habe gesehen, wie zwei oder drei Männern gleichzeitig, und zwar so muskulöse, kraftvolle, ich glaube, der eine aus Spanien, aus Frankreich, aus ja, unterschiedlichen Ländern auch einfach, ne, aber so, ich weiß noch, bei dem einen fand ich es besonders, weil es so, diese Südspanier, die haben so Rums irgendwie einfach, ne, in ihrem Temperament. Und dann einfach die Tränen, das Gesicht war so weich und dann sind die Tränen so gelaufen, ne, und ich war so berührt davon, dass es diesen Menschen so berührt hat in dem Moment, ja, und dachte, wow, was für ein Geschenk, dass ich hier diese Medizin teilen darf, dass ich das gerade auslösen darf in den Menschen. Und das waren Tränen, ich habe das einfach gespürt, dass es Tränen der Befreiung waren. Ja? Dass es keine Tränen der Traurigkeit waren vielleicht in dem Moment, sondern eher des Loslassens, des Sich-Öffnens, des Befreiens. Ja.
Saraswati steht gerade jetzt für die, die vielleicht kein Instrument spielen oder auch mit der Poesie gerade nichts anfangen können. Saraswati steht auch für die Intuition, dem eigenen inneren Fluss freien Lauf zu lassen. Jules hat es vorhin schon mal auch gerade angesprochen. Es muss nicht. Das Ding ist, dass sei es eine Geige, sei es eine Gitarre, sei es die Klangschalen, sei es eine Flöte, dass die Klänge haben die Fähigkeit, genauso wie poetische Worte, die Fähigkeit, hinter unseren Intellekt zu dringen. Und wir nutzen in der westlichen Welt unseren Intellekt oft wie ein Schild, das uns abschirmt von der Verletzlichkeit, die wir oft nicht fühlen wollen, weil sie überwältigend ist. Und die Klänge schaffen es, hinter dieses Schild zu dringen und uns dort zu berühren, wo wir am menschlichsten sind. Das ist etwas unglaublich Befreiendes, aber auch etwas, was uns eben in diese Verletzlichkeit bringt. Und Verletzlichkeit und Menschlichkeit sind so tief verwoben. Das schafft aber auch die Fähigkeit, unsere Intuition freien Lauf zu lassen. Intuition, die hinter den Intellekt, die benutzt den Intellekt, aber die hinter den Intellekt dringt, die Körperweisheit, Glaube, Bestimmung, eigene Natur miteinander verbindet und einwebt in die Gruppenerfahrung. Und dafür steht Saraswati auch. Sie wird so oft dargestellt, ne, auf dem weißen Schwan, mit dem weißen Sari, mit ihrer Reinheit, ich höre auch immer wieder über diese kindliche Reinheit gesprochen hat, diese, diese Fähigkeit ist so spannend, wenn ich meine Tochter beobachtet habe in ihrer intellektuellen Entwicklung. Es ist ganz lange in der kindlichen Entwicklung, dass wir Sarkasmus und nicht einordnen können. Und wenn ich das so beobachte, ne, in der Erwachsenenwelt wird so dieser Sarkasmus, der wird oft benutzt, auch als so Schild und als Abschirmen. Und Saraswati steht eben genau für das andere. Steht für diese Direktheit der Intuition, die den Sarkasmus nicht braucht, um abzuschirmen. Weil sie mutig genug ist, in diese Verbindung und in diese Verletzlichkeit reinzugehen. Und dafür, für diese Fähigkeit ist Saraswati Weiß, sich da reinzubegeben. Viele von uns sind nicht aufgewachsen in einem Umfeld, wo wir uns da ausprobieren können, weil alle sich abgeschirmt haben. Mama wie Papa, wie Geschwister. Und es geht ganz schnell, weil Verletzlichkeit ist unglaublich anstrengend. Und wenn die nicht respektiert wird und wenn die nicht gepflegt wird, dann haben wir keine andere Möglichkeit als Lage über Lage von Schildern, von Schutzschilden aufzubauen. Und Saraswati Spice ist ein Modul, um ganz langsam und ganz liebevoll Schutzschild für Schutzschild abzupellen, einmal zu schauen. Brené Brown spricht so schön darüber, the turtle without a shell in a briar patch. Das ist, wie sie es beschrieben hat, als sie das erste Mal mit ihrer Verletzlichkeit in Berührung gekommen ist. Und wir wollen gerne dir die Möglichkeit geben, eine Schildkröte ohne Schale zu sein, aber in einem weichen, ganz sanften, in einem See mit ganz weichem, sanften Wasser, wo du dich einfach erstmal erfahren kannst und dann die Fähigkeiten, deinen Schildkrötenpanzer anzulegen, abzunehmen, so wie es gerade richtig ist und passt und wie es gebraucht wird. Und dann mehr und mehr die Fähigkeiten zu erlangen für dich in deinem Angebot, Yoga-Raum, Retreats, Workshops, einen Raum zu schaffen, in dem andere Menschen ihren Schildkrötenpanzer auch einmal zumindest mal reingucken können und vielleicht teilweise abnehmen können.
Ja, da gibt es ja dieses wunderschöne Zitat, ich glaube, das ist auch von Rumi. Es geht nicht darum, we are not here to seek love. Ja? Es geht nicht darum, nach Liebe außerhalb zu suchen, sondern die Mauern zu sprengen oder die Mauern, it's to remove the walls that we have built that hold us back from feeling the love. Ich weiß gerade nicht ganz genau, wie das Zitat geht, aber es geht genau darum, dass es eben, hast du es gerade auf dem Schirm, wie es genau
ist? Nee, aber genau es ist genau die Grundessenz von dem, was ich gerne rüberbringen wollte.
Die Waffen abzulegen, ja. Und das ist auch das Spannende, Saraswati im Gegensatz zu Kali oder zu Durga, ja, die ja auch schon Waffen auch in der Hand halten, weil da geht es um diese Durchsetzungsfähigkeit, da geht es auch ums Kämpfen, ja. Und das hat Saraswati alles nicht mehr, die hat was sehr Weiches und die Kämpfe sind da schon vorbei sozusagen. Also das hat auch schon, so wie wir die Module aufgebaut haben nacheinander, da steckt eine Chronologie dahinter, ja, und die zahnen alle so ineinander. Und angekommen jetzt bei Saraswati ist es wirklich so, dass sie hat keine Widerstände gegen sich selbst. Und das ist eigentlich ihre Superpower. Sie kämpft nicht mehr gegen sich und so oft, bei der Kreativität ist es genau das ja auch so oft, dass wir so, unsere Angst ist so laut vor Bewertung, ja, meistens ist es die Angst vor Bewertung, die so laut ist. Was denken denn die anderen? Hört sich das überhaupt schön an? Ist es überhaupt, berührt es überhaupt jemanden? Ja, und genau diese Widerstände, die hat Saraswati einfach nicht mehr gegen sich und das macht sie so kraftvoll und so unbesiegbar letztendlich dann auch, obwohl sie keine Waffen hat, aber das ist vielleicht ihre größte Kraft.
Und sie ist auch gar nicht so verwoben, ne? Die ganzen Deities, die wir hatten bisher, waren auch in den Geschichten, in denen sie verwoben waren, immer mit heldenhaften Kämpfen gegen Dämonen und innere und äußere Dämonen und es ging um Leben und Tod. Und so ist Saraswati in ihrer auch indem sie verheiratet ist mit Brahma, der ja auch der Schöpfer ist und aus sich selbst heraus die Welt schöpft und alles, was darin ist, ist Saraswati auch, die ist da gar nicht so involviert in diesen ganzen kämpferischen, vielleicht auch in diesen weltlichen Kämpfen, durch die wir alle gehen dürfen. Und so hat sie auch diesen enormen Sanftmut, der darüber steht, der wahrscheinlich auch mit dieser endlosen Weisheit der Veden einhergeht, über den Dingen stehen zu können und in ihrer Kreation bleiben zu können. Eine ganz, ganz wunderschöne Qualität.
Ja, und in the end, we're just walking each other home. Und genau darum geht's in dem Modul Saraswati Spice. Deine eigenen Gewürze zu finden und da das Potenzial der Gruppe, ja, wird da auch ganz wichtig sein in dem Modul. Wir erkennen uns so oft im Spiegel des anderen und erkennen unsere eigenen Qualitäten so oft dann und unsere eigenen Geschenke, die wir mitbringen. Der eigene persönliche Ausdruck, der individuelle Ausdruck, die Essenz. Und da geht es um Yoga-Poetry, vordergründig und tiefergründig und hintergründig, um das, was wir gerade erzählt haben und noch so viel mehr.
Es geht echt um Empowerment, in den eigenen kreativen Strom reinzukommen, sich da reinzuwerfen und immer weiter im Werden zu bleiben, sich auch nicht festfahren zu lassen auf eine bestimmte Art und Weise, wie wir uns ausdrücken, in dieser ewigen Kreation drin zu bleiben, sich immer wieder neu zu erfinden und dafür so ein paar Menschen zu haben, mit denen man Hände halten kann, durch diesen Kreationsprozess durchzugehen und Hebamme zu sein füreinander in diesem Geburtsprozess der Kreation und aber auch sich gegenseitig zu bestärken in der Ausdrucksform, die wir wählen. Es war so wunderschön, in der 200-Stunden-Ausbildung so ein paar Menschen zu beobachten, die ihre Ausdrucksform gefunden haben und über diese Erfahrung des Sich-Zeigens vor einer Gruppe als in dieser Kreativität das schon so in so eine schöne Identifikation bringen konnten. Genau dafür ist dieses Modul Saraswati Spice. Komm, schau in die Gewürze, in die Gewürzschublade hinein, die sich bietet in dem großen Raum, der entsteht. Und dann finde deine Gewürzmischung für den Zeitraum, den du wählst. Probier dich damit aus, versuch ein paar Gerichte zu kochen und schau, was ist das? Was ist das Signaturgericht für dich jetzt?
Julia, weißt du, ich erinnere mich an einen Moment, ganz kurz, bevor wir unsere Abschlussfrage stellen. Ich erinnere mich an einen Moment, in dem du die Hebamme warst für mich. In diesem Geburtsprozess auch irgendwie. Das war ein Moment, in dem ich so ein bisschen stuck war in meiner Kreativität. Und das wurde, mein kreativer Fluss wurde in Indien ziemlich unterbrochen irgendwie, weil das so viel aufgerüttelt hat in mir. Ja, das war die Indienreise. Ich war ein halbes Jahr, in dem Moment war ich wirklich ein halbes Jahr in Indien am Stück. Und es war vielleicht ein bisschen eine Überdosis. Es war einfach sehr, sehr viel. Es waren sehr, sehr viele Eindrücke. Und es hat sich super viel in mir geschiftet und umgewälzt und ich hatte nicht genug Zeit, das alles so zu integrieren. Und ich habe sehr, sehr viele Dinge in Frage gestellt und habe auch in dem Moment irgendwie auch in Frage gestellt, ob ich weiterhin hauptberuflich als Yogalehrerin arbeiten möchte. Und dann weiß ich noch, dass ich das Gespräch mit dir gesucht habe und wir telefoniert haben. Ich saß auf meinem Balkon in Mainz und es war Frühling und es hat alles so angefangen zu blühen. Und dann hast du gesagt, ich bin noch nicht müde davon. Also ich weiß nicht, wie es dir geht. Es ist ja eine persönliche Entscheidung, hast du dann gesagt. Und ich sehe dich immer wieder aufblühen. Aber es gibt vielleicht auch mal Momente, die fühlen sich an wie Winter. Dann hast du gesagt, ich persönlich bin noch nicht müde davon. jeden Morgen aufzustehen, mich neu zu erfinden und mich neu auszudrücken. Und dieser Satz hat sich so, ja, deshalb ist mir das auch, ich kann das erzählen, als wäre es gestern gewesen, ja, wenn es jetzt einige Jahre schon zurückliegt. Das ging mir so durch. Das war so ein Satz, der mir so wirklich durch jede Zelle in meinem Körper durchging. Und ich dachte so, aha, vielleicht bin ich auch noch nicht müde. Vielleicht ist es nur ein kurzer Winter. Ja, genau. In diesem Sinne, das ist eigentlich eine ganz gute Überleitung zu unserer Abschlussfrage. Wo in deinem Leben, in welchem Bereich wünschst du dir gerade ein bisschen Saraswati-Power?
Musik. Ich schiebe. Ich habe während der Uni-Zeit habe ich angefangen, Gitarre zu spielen. Und war dann so, oh nee, so Mrs. Ehrgeiz, ich habe keine Zeit für Gitarre, ich studiere zwei Fächer, ich muss da fertig werden, ich habe da jetzt keine Zeit, jetzt nicht auch noch Zeit, Gitarre zu spielen. Weiß noch, habe immer, baby, it's a wild world, das war mein Lieblingsgitarrenstück, habe die Gitarre zur Seite gelegt. Hab dann gesagt, okay, nach dem Studium bin ich dann gereist, habe Yoga gemacht und dann war ich so beschäftigt mit Yoga und konnte mich nicht ablenken lassen durch die Musik. Dann war ich schwanger, dann war da der schwangeren Bauch und ich gesagt, okay, wenn der Bauch weg ist, dann war mir aber nicht bewusst, dass wenn der Bauch weg ist, ich ein Baby im Arm habe und stille die ganze Zeit. Ich gesagt, okay, wenn das erste Baby so, ich habe es einfach, long story short, ich habe es geschoben. Jetzt laufen hier zwei Kinder rum. Und ich schiebe immer noch und immer wieder. Das Harmonium steht hier, die Gitarre ist da, die Hang. Aber ich spiele immer mal wieder ab und zu. Ich wünsche mir mit dieser Grazie der Ruhe und dieser Beständigkeit, die Saraswati auch ausdrückt, so in ihrer Darstellung, damit an die Instrumente ranzutreten, um sie wirklich auch ein Vehikel sein zu lassen. Ja, meine Ausdrucksform und vieles. Ich immer wieder bin ich eigentlich so weit, dass ich schon auch Songs einsetzen könnte im Yoga. Aber ich traue mich nicht. Und ich möchte gerne als Beispiel vorangehen. Das ist jetzt hier ganz öffentlich in diesem Saraswati Spice Modul. Ihr Lieben, dürft ihr mich festnageln. Auf irgendeinem Instrument irgendein Mantra oder Lied zu spielen, egal wie schräg. Und alle dürfen dann gerne die Finger in die Ohren stecken. Hauptsache, Julia spielt auf einem Instrument.
Sehr gut. Ja. Ja, bei mir ist da tatsächlich schon ganz viel Saraswati-Power so in mein Leben gekommen, seit ich nach Portugal umgezogen bin. Und das war auch mit einer der Gründe, warum ich hierher ziehen wollte. Ich habe ja am Anfang des Jahres diesen Dreams at Visions Workshop geleitet und dann selber auch ein Vision Board mitgebastelt. Und dann habe ich Sam Garrett tatsächlich mit auf mein Vision Board geklebt. Der war in einer der Yoga-Zeitschriften. Und ich weiß noch, dass ich damals gesagt habe, soll ich jetzt wirklich Sam da draufkleben? Das ist jetzt so, das ist ein bisschen Groupie-mäßig irgendwie. Ich muss ja jetzt nicht direkt mit Sam Musik machen. Ich finde seine Musik toll, aber mir reicht es eigentlich, wenn ich einfach mit Leuten in Kontakt komme, Freunde finde, mit denen ich regelmäßig Musik machen kann und das aber nicht nur unter uns, sondern das auch als Medizin zu teilen. Ja, und jetzt dieses Wochenende spiele ich mit Jack und Roman im Shanti Space ein Konzert und einen Tag später ist ein ganz tolles Women Retreat mit Jessica Weaver, der Leiterin vom Shanti Space, wo ich auch den ganzen Tag mit der Geige dabei bin und mich auch sehr auf die yogischen und tantrischen Tools da freue, die wir in dem Frauenretreat da machen werden. Und dann die Woche drauf ist ein Konzert mit Sam Garrett, was wir zusammen spielen, wo ich sagen muss, okay, mit der Musik, da ist Saraswati gerade total bei mir und da freue ich mich riesig drüber. Und bevor der Call jetzt hier anfing, habe ich eine Yin-Yoga-Stunde gegeben, wo es auch so Yoga-Poetry so durch mich durchfließen durfte. Und ich wünsche mir Saraswati-Power in meinem Podcast, weil ich mir oft nicht so die Zeit nehme, mich dann hinzusetzen und weiter Folgen aufzunehmen. Und ich habe die dann in meinem Kopf, ja, wenn ich spazieren gehe, dann plane ich das, dann schreibe ich mir das auf. Und dann aber wirklich das auch zu priorisieren, mich hinzusetzen und es einfach aufzunehmen, um es damit noch mehr Menschen auch zur Verfügung zu stellen. Ja, diese Medizin, die durch die Worte, durch die Sprache fließt, da nochmal, ja, das als Geschenk abzugeben. Und da plane ich zwei tolle Sachen, und zwar eine Love Shower immer wieder zu geben, ja, was wie so eine innere Meditation sein soll, und eine Power Shower, die so wie so ein Power Talk sein soll. Und jetzt hat mich motiviert, dass eine Freundin gesagt hat, kannst du mir so eine Power Shower aufnehmen, weil ich ihr so ein bisschen davon erzählt habe, für meine Geburt. Und wenn ich mir dann einen Menschen da auch direkt vorstelle, dann fällt es mir leichter, in den kreativen Schaffensprozess zu kommen. Aber auch zu sagen, es geht auch, wenn ich meine Imagination nutze, und das ist für mich Kreativität Next Level, mich da hinsetze, an die weiße Wand gucke oder aus dem Fenster, wie auch immer, mit meinem Podcast-Mikro und das aufnehme, weil ich weiß, ich stelle mir jetzt die Menschen vor, die das dann erreicht. Ja.
Ich wollte jetzt gerade einen Aufruf starten noch, Jules. Jules Podcast heißt Listen to Love. Und wenn du, also ich muss jetzt ganz kurz noch ausholen. Es gibt einen Meditationspodcast für Kinder, die eine Frau, die Traumreisen aufnimmt. Meine kleine Tochter Finja liebt diese Traumreisen. Und die Traumreisen beginnen, dass die Frau die Namen nennt der Kinder, die sich bestimmte Aspekte in die Geschichte gewünscht haben. Und die Traumreisen sind wirklich, wirklich wunderschön. Wenn du Liebe zuhören möchtest und einen bestimmten Aspekt hast, den du gerade brauchst, ein Power-Shower, eine Love-Shower, eine bestimmte Frage hast, dann schick sie doch schön, dass sie sich, oder am besten mit einem Bild, dass sie sich dich vorstellen kann und den liebevollen Druck hat, das zu adressieren, was die Welt und was die Menschen und was die zweifelnden Geister aktuell brauchen. Es ist so, so wichtig. Ich glaube, das ist ein Aufruf und Anruf an uns alle, die schaffend tätig sind im Yoga, in der Meditation, in der Heilarbeit, in der Massage, in der Therapie. Wirklich den Mut, diese Saraswati-Kräfte weiter anzusapfen, in sich zu finden und dieser Kreativität wirklich Lauf zu geben. Es ist noch nicht genug und es wird auch nie genug sein. Wir brauchen mehr davon, bis alles so durchdrängt und durchsättigt ist, dass alle nur von Liebe so überschäumen.
Wir sind so gespannt auf dich und deine Kreativität und wie sie sich durch dich hindurch manifestiert, wie sie sich befreit, und freuen uns, dich kennenzulernen. Die Calls für die 300-Stunden-Ausbildung, die Info-Calls, sie sind offen. Buch dir die total gern über den Link in der Bio auf der @healfeellead Instagram-Seite und lass es dir gut gehen. Alles, alles Liebe. Namaste.